von der Rede unter die ich dieses Seminar gestellt habe, will ich noch einen Schluss heute noch einmal vortragen. Und das ist die 57. Rede aus Anguttara Nikaya 5. Aus welchem Grunde aber, Bhikkhus, soll man häufig bei sich erwägen, mein Wirken ist mir zu eigen, Erbe meines Wirkens bin ich, mein Wirken ist mein Mutterschoß, mit meinem Wirken bin ich verknüpft, mein Wirken ist meine Zuflucht, welche Tat ich tun werde, heilsame oder üble, deren Erbe werde ich sein. Den Wesen Bhikkhus eignet übler Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Wer aber jene Tatsache häufig bei sich erweckt, dem schwindet der üble Wandel gänzlich oder er wird abgeschwächt. Aus diesem Grunde, Bhikkhus, soll man es häufig bei sich erwägen. Mein Wirken ist mir zu eigen, Erbe meines Wirkens bin ich. Mein Wirken ist mein Mutterschoß, mit meinem Wirken bin ich verknüpft. Mein Wirken ist meine Zuflucht, welche Tat ich tun werde, heilsame oder üble, deren Erbe werde ich sein. Wenn Bhikkhus der edle Jünger also bei sich erwägt, nicht bin ich ja der Einzige, der dem Altern unterworfen ist, dem Altern nicht entgehen kann, sondern wo immer es Wesen gibt, die da kommen und gehen, verabscheiden und geworden werden, alle diese Wesen sind dem Altern unterworfen, können dem Altern nicht entgehen. Indem er diese Tatsache häufig bei sich erwägt, erschließt sich ihm der Pfad. Jenen Pfad hegt und pflegt er, wandelt ihn beharrlich. Und indem er den Pfad hegt und pflegt, ihn beharrlich wandelt, lösen sich ihm die Fesseln und die Neigungen schwinden. Nicht bin ich ja der Einzige, der der Krankheit unterworfen ist, der Krankheit nicht entgehen kann. Nicht bin ich ja der Einzige, der dem Sterben unterworfen ist, dem Sterben nicht entgehen kann. Nicht bin ich ja der Einzige, der von allem Lieben und Angenehmen scheiden, sich davon trennen muss. Nicht bin ich ja der Einzige, dem sein Wirken zu eigen, der Erbe seines Wirkens ist, dem sein Wirken der Mutterschoß ist, mit seinem Wirken verknüpft, dem sein Wirken Zuflucht ist und die Tat, die ich tun werde, die heilsame oder üble, deren Erbe werde ich sein. Indem er nun diese Tatsache häufig bei sich erwägt, erschließt sie ihm der Pfad. Jenen Pfad hegt und pflegt er, wandelt ihn beharrlich und indem er den Pfad hegt und pflegt, ihn beharrlich wandelt, lösen sich ihm die Fesseln und die Neigungen schwinden. Der Krankheit unterworfen, dem Alter unterworfen, ein dem Sterben unterworfener, diese Preisgegebenheit ist das Los der Lebewesen, wovor die Menge Abscheu empfindet. Ich aber möchte nicht Widerwille empfinden vor den so preisgegebenen Wesen, da ich unter den gleichen Bedingungen mein Leben verbringe. Ich aber verweile nach Gewahrwerden des Wunderdinges ohne Beilegungen. Dhammam Nirupatim heißt da, was den Rausch in der Gesundheit, in der Jugend und im Leben überhaupt anbetrifft, mit völliger Meisterung allen Rausches, Begierdelosigkeit wird dem Schauenden friedvollen. Stärke aber wird wahrlich dem, der das Nibbana schaut. Nicht bin ich fähig, jetzt den Sinnenlisten zu frönen, unmöglich der Rückfall. Den Reinheitswandel werde ich zur Stütze haben. Wer da einen Ausweg sieht, allein der wird ja eine solche, der allein wird ja eine solche Betrachtung wählen. Wenn man aber jetzt betrachtet, dass wir Erben unseres Wirkens sind, dass wir im Wirken unsere Zuflucht haben, dann muss man doch darüber nachdenken, ist denn es möglich, im Wirken eine Zuflucht zu haben? Gewiss, bei vielen schon. Wenn das Wirken ein so günstiges war, dass es irgendwie zur inneren Zufriedenheit, dass man leichter zur inneren Zufriedenheit, leichter zu einer Loslösung, leichter zu einer Befreiung kommt. Ich möchte gerade hier nochmal einige Sachen euch vorlesen und die zu dieser Sache passen. Die Haupthindernisse am Heilspfade sind ja die fünf Hemmungen. Der Reiz der Sinnenlust, Ärger, Schlaffheit, Aufgeregtheit und Zweifelsucht. Und sie sind eigentlich nur, für den sind sie eigentlich nur Hemmungen, der auf dem Heilswege sich befindet. Sie sind nicht schlechthin Hemmungen. Sie sind letzten Endes im Weltleben sogar Antriebe. Und zwar mächtige Antriebe. Also da ist ein großer Gegensatz da. Und dem, der auf dem Heilswege sich befindet, der sich befreien will, dem verbauen sie einen Weg, sind sie Hemmungen auf dem Wege der Loslösung, der Befreiung. Und auf ganz besondere Weise für den, in dem der Anatta-Gedanke lebendig wurde, weil er die rein beilegungshafte Natur von allem an sich und um sich mehr und mehr erkennt. Ihm geht es darum, immer deutlicher, anschaulich zu erkennen, dass das Körperliche wie auch das Geistige, das sich in den Empfindungen und Gefühlen, den Gemütszuständen und den Vorstellungen äußert, durchaus nur ursächlich bedingt ist und vom Zusammenspiel entsprechender Gegebenheiten abhängig. Es sich also bloß um ein aus ganz bestimmten Ursachen hervorgebrachtes, bei Veränderung dieser Ursachen sich aber wandelndes und schließlich um ein dem Vergehen verfallenes handelt. Und so heißt es immer wieder in den Satipatthana-Sutten, seine Besonnenheit ist insoweit gegenwärtig, wie es eben zum rechten Maße der Erkenntnis dient, zum rechten Maße der Besinnung. Diese durchdringende, klärende Analyse lässt immer wieder zu der leuchtenden Synthese gelangen, was sich entstehen und vergehen und infolge seiner Vergänglichkeit mir immer wieder Leiden bringen sehe, das ist nicht meinem Wesen gemäß. So wird mit der Anatta-Erkenntnis bei den Satipatthana-Betrachtungen stets von Neuem die Richtung deutlich und unangelehnt verharrt er und an nichts in der Welt haftet er. Unsere ganze Vorstellungswelt ist aber von den fünf Hemmungen beschattet, weswegen sie da auch an erster Stelle bei dem zu Betrachtenden gezeigt werden. Sie sind die großen Sternenfriede, sie sind die Steine, die uns der dürstende Wille in den Weg wirft. Es wird in den Reden betont, dass überall, wo heilsame Geisteszustände siegreich werden, die fünf Hemmungen kein Mitspracherecht mehr haben, auch dann, wenn sie wie zumeist nicht als die Hemmungen schlechthin erkannt werden. Auf einem Wege der Läuterung, auf einem Wege nach oben. Überall, auch wo eine befreiende Entspannung, ein beglückendes Gestilltsein entsteht, sind die Hemmungen momentan verschwunden. Deswegen führt diese Betrachtung, wenn sie anschaulich wird, zu unmittelbarem praktischen Ergebnis. Also das wird ja in den Buddha-Reden oft betont, dass überall, dort, wo ein Weg zum Heile führt, seinem Weg losgelöst hat, seiner Befreiung, dass da die Hemmungen verschwunden sind, dass die Hemmungen nicht da sind. Die Betrachtung über den Reiz der Sinnenlust, die Sinnengier, über Ärger und Übelwollen, über Trägheit und Energielosigkeit, über Gedankengestäbe und Aufgeregtheit und über die Zweifelsucht halten jedem seine ureigensten Probleme vor Augen. Jeder von uns wird schon ohnehin feststellen können, dass immer wieder ganz bestimmte verlockende Bilder sich ihm zeigen, wie ihn auch immer wieder das oder jenes ganz besonders empört, das oder jenes ihn stets von Neuem ängstigt oder ihn gar verwirrt. In den fünf Hemmungen haben sich all unsere Enttäuschungen und Versäumnisse zu Riesenschatten verdichtet, die auf die Welt unserer Vorstellungen fallen. Tief verwurzelt sind sie in den Fesseln, die unser Triebleben uns anlegt. In den Hemmungen kommen unsere Voreingenommenheiten und Vorurteile zur Geltung. Wie tief sie sitzen, zeigt die Enge und Uneinsichtigkeit der meisten Menschen. Wenn ich aber die im Gemütsleben hausende Selbstsucht in ihren verschiedenen Äußerungen nur als Antriebe ansehe, weil ich mich ja gänzlich in dieser Persönlichkeit aufgehend wähne, dann bleiben es nur Antriebe, mit denen ich geschickt operieren muss, um möglichst ohne Anstoß vorteilhaft durch dieses Leben zu kommen. Sind dann letzten Endes auch diese Gier oder auch Ärger, können durchaus sehr große Antriebe sein, hier für mein ganzes Handeln. Und das Handeln braucht nicht immer ungeschickt zu sein. Das kann sogar im weltlichen Sinne, kann es sogar eine Bedeutung haben und kann mich sogar leiten und führen, wenn ich es letzten Endes auch unter eine gewisse Vernunft stelle. Also insofern ebenso letzten Endes auch, naja, ich meine, man hat Verständnis für einen, der unter Gedankengestäber leidet. Man hat auch Verständnis für einen, der unter Trägheit und Mattigkeit leidet. Und die Zweifelsucht, die ist ja letzten Endes im Sinne der Lehre das Verderbliche. Nicht an sich ist der Zweifel, denn wir sind ja schließlich alle auch zur Buddha-Lehre gekommen, weil wir in gewisser Beziehung auch dem Hergebrachten gegenüber Skeptiker waren. Und insofern sind wir, hat auch der Zweifel eine gewisse Skepsis, eine sehr positive Bedeutung. Und aber wenn es bei der Skepsis bleibt, wenn die Zweifelsucht herrschend bleibt, dann wird die Sache negativ. Dann wird sie negativ. Dann kann sie ausgesprochen negativ und ist Frucht, also ist eigentlich schon ein nihilistisches Element im Menschen. Wenn aber für mich in einer Sternstunde der Impuls dringend wurde, mich aus dieser unangemessenen Situation zu befreien, dann ist schon der erste Anlass gegeben zur Überwindung der bloßen Immanenz, dem Verfallensein an die Sinnenwelt. Und jetzt erst wird das zu Hemmungen auf dem Wege der Befreiung, was als Reiz der Sinnenlust, Ärger, Schlaffheit, Gedankengestäber und Zweifelsucht beginnt und schließlich in Sinnengier, Übelwollen, Trägheit, Aufgeregtheit und sterilem Skeptizismus überhaupt die Herrschaft übernimmt. Die Gefahr, die Hemmungen für einen Weg der Loslösung darstellen, wird in der Transzendenzbezogenheit jedenfalls erkannt, welche davon auch beim Einzelnen das Übergewicht haben mag. Nietzsche sagt mit Recht, man müsste eine Stellung außerhalb des Lebens haben, um das Problem vom Wert des Lebens überhaupt anrühren zu dürfen. Das sagt er in seiner Götzendämmerung. Hierzu sagt Georg Grimm, nun verschafft aber der Anatta-Gedanke des Buddha gerade diese Stellung, enthüllt den Punkt, von dem an die ganze Erscheinungswelt, mit allem ihrem Leben und all ihren Trieben und Instinkten aus den Angeln heben kann. Denn dieser Anatta-Gedanke bringt nicht nur die logisch schwingende, sondern auch die anschauliche Erkenntnis, dass wir in unserem tiefsten Grunde jenseits aller dieser Faktoren stehen und dass sie uns nicht bloß unwesentlich, sondern auch durchaus unangemessen sind. Je mehr wir uns von ihnen loslösen, desto friedvoller wird es in uns, umso glücklicher werden wir mithin. Wie überhaupt letzten Endes inneres Einswerden ein ungeheures, ein unbeschreibliches, möchte ich sagen, Glück mit sich bringt. Ein herausgerissen werden aus dieser Zerspaltenheit, die im Menschen immer wieder da ist, weil im Menschen eben gewissermaßen oft auch verschiedene Persönlichkeiten da sind, die eben bei entsprechenden Gelegenheiten auch sich deutlich zeigen. Sehr richtig heißt es in einem Buch, Verlust der Mitte von Hans Sedlmayr, gestört ist das Verhältnis des Menschen zur Zeit, da die Ewigkeit nicht als etwas außer der Welt zu fassen vermag, fasst er sie als endlose Zeit. Verloren in ihm ist die Gegenwart, sie ist ihm nicht das Stillstehen der Zeit in dem Augenblick, in dem sich Zeit und Ewigkeit berühren, sondern nur ein ausdehnungsloser Punkt zwischen dem, was nicht mehr und dem, was noch ist. Nihilismus des Zeitlichen. Soweit diese Anmerkung von Sedlmayr. Wer nur in der Immanenz zu wurzeln scheint, also nur im Bedingten, wer nur im Bedingten zu wurzeln scheint, weil erwähnt nur hier sei seine Stätte und im Gemüt, wie es sich nun einmal so darstellt, finde sich sein Wesenhaftes, der kann nur in allem, was er auch schaffe, Zeugnis dafür abgeben, dass die Hemmungen mit den Fesseln des Triebhaften gedrängt werden, zutiefst verfilzt sind. So fordern die psychoanalytischen Untersuchungen meist Bilder zutage, die an die hellen Bilder des Hieronymus Bosch erinnern und im Unheimlichen und Chaotischen der Malereien des Dadaismus und Surrealismus zeigt sich, was da offenbar wird. Auch das sind Wirklichkeiten im Gemütsleben sehr vieler, die sich hier zeigen. Im Verlust der Mitte heißt es, im Buch von Sedlmayr heißt es hierzu, gestört ist das Verhältnis des Menschen zu der geistigen Welt. Es sind gleichsam geöffnete Tore der Unterwelt, die sich jetzt in das ganze Leben ergießt und es durchsetzt. Da habe ich gerade ein Buch zugeschickt bekommen über Rock und Hattenrock von dem Hirthammer Verlag. Und die Schwester Maya hat sich, die ja immer geistig noch sehr regsam ist, hat dieses Buch besprochen. Also ich habe es ihr ganz gern gegeben, weil sie gerade Interesse hatte, dieses Buch zu besprechen. Da wird auch das sich immer mehr dominisierende dieser lauten, schallenden, dieser gräulichen Musik und bis hinein in die hellischen Welten führt das letzten Endes. Und dann wollen ja die Leute auch zum Teil, sind sie ja auch Teufelsanbeter, bewusste Teufelsanbeter. Heute gibt es schon genug bewusste Teufelsanbeter. Also sie sind es bewusst auch. Und also da ist auch so dieses furchtbare, zerrittete, was ich erfreut, wenn ein schauerlicher, teuflischer Lärm besteht und so weiter. Ganz fern aller Stille, ganz fern an allem Alleinsein, das fruchtbringend ist. Gestört ist das Verhältnis des Menschen zu der geistigen Welt, es sind gleichsam geöffnete Tore der Unterwelt, die sich jetzt in das Leben ergießt und es durchsetzt. Unmittelbar sichtbar, wie nirgends sonst wo, ist diese Dämonisierung der Kunst in jenen Richtungen der modernen Malerei, die bewusst oder unbewusst das Eindringen dieser chaotischen unteren Welt in die Welt des Menschen sichtbar machen, mit einer Kraft der Anschauung, die früher nur an die Darstellung der heiligen Welt gewandt wurde. Nun kann man natürlich auch wieder die Sache kritisieren und kann sagen, nun ja, es muss auch schließlich eine Darstellung dessen geben, was wirklich da ist. Und es kann ja auch tatsächlich einer ein großer Künstler sein, wenn er auch das Dämonische darstellt. Aber mit welcher Wirkung dann auf den anderen? Wird eine verschiedene Wirkung haben auf den Betrachter, je nach dessen ganze Einstellung natürlich. Für sehr wenige der Betrachter aber deuten sie aber die ganze Gefährdung hin, die in der Überflutung des Gemietes durch unheilsame Vorstellungen schon den Untergang in den Wogenkämmen des Samsaro erkennen lässt. Gleich wie Mönche, wenn diese große Erde gänzlich mit Wasser bedeckt wäre und es hätte ein Mann eine einkehlige Reuse hineingeworfen, die würde vom östlichen Winde nach Westen getrieben, vom westlichen Winde nach Osten getrieben, vom nördlichen Winde nach Süden getrieben, vom südlichen Winde nach Norden getrieben, und es wäre in den ungeheuren Wassern eine einäugige Schildkröte, die alle 100 Jahre einmal emportauchte. Was meint ihr nun, Mönche, sollte da etwa diese einäugige Schildkröte, die alle 100 Jahre einmal emportauchte, je mit jener einkehligen Reuse zusammentreffen und mit ihrem Halse in sie hineingeraten? Wohl kaum, o Herr, oder doch nur äußerst selten im Verlaufe der Äonen. Ebenso selten, Mönche, ist es, dass Menschentum erreicht wird. Ebenso selten ist es, dass ein Vollendeter in der Welt erscheint, ein heiliger, vollkommen Erwachter, und dass die von einem vollkommen Erwachten verkündete Lehre und Heilsordnung in der Welt leuchtet. Nun, Mönche, ist von euch Menschentum erreicht, ist ein vollendeter, heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschienen und leuchtet die von ihm verkündete Lehre und Heilsordnung. Darum, Mönche, sucht, das ist das Leiden zu verstehen. Sucht, das ist die Entstehung des Leidens zu verstehen. Sucht, das ist die Vernichtung des Leidens zu verstehen. Sucht, das ist der Weg zur Vernichtung des Leidens zu verstehen. Unmittelbar werden wir bei Betrachtung der 5 Hemmungen gewahr, der finsteren Schatten, die uns schrecken, wie auch der aufdringlichsten Schwierigkeiten, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Was wir auf dem Pfade Hemmungen nennen, zeigt uns eigentlich nur das Menschliche, allzu Menschliche, dabei allerdings auch das Abgründige, das uns leicht ins Verderben gleiten lassen kann. Verse von Wilhelm Busch sagen ganz richtig: Aufsteigend musst du dich bemühen, doch ohne Mühe sinkest du. Der liebe Gott muss immer ziehen, dem Teufel fällt's von selber zu. Hemmungen sind erst, wie schon betont, für den gegeben, der bereits deutlich genug bemerkt hat, dass der Impuls zur Befreiung aus dem unaussprechlich Unermesslichen kommt, aus dem seinem Wesen Angemessenen, aus dem nicht mehr Trennenden, sondern nur Verbindenden. Ihm sind die Hemmungen Kerkermauern, die ihm den Weg in die Freiheit versperren. Erst der sieht Hemmungen, der merkt, dass es das Entrückte gibt, was trotz aller Zwietracht immer wieder auch bereits in unserer Zeitlichkeit Harmonie entstehen lässt, in Brüderlichkeit, Freundschaft und Liebe, im Einfühlen in den anderen und in der Mitfreude. Hemmungen bemerkt nur der, der schon um die Unbegrenztheit, um die Freiheit weiß. Wer am Studium der Buddha-Lehre Interesse findet, in die entsprechenden Bücher sich immer wieder vertieft, mit den gewonnenen Erkenntnissen sich auseinandersetzt und meditativ für sich stets mehr Klarheit zu gewinnen sucht, der weiß, wenn in ihm Achtsamkeit, wenn Besonnenheit da ist, und vor allen Dingen weiß er diesen Zustand zu schätzen. Wie erhebend dabei ist dieser Zustand für ihn, wenn er in besonderem Maße da ist. Er beginnt dann zu ahnen, dass das Hängen an der Persönlichkeit die grundlegendste Fessel für ihn ist. Mit ihr ist so viel Geltungssucht verbunden und gerade deshalb stellt sie auch wieder so viel Versagen ein, dass der in diesem Ungeist lebende Mensch nie zu innerer Ruhe kommt. Das unruhige Herz, das geplagte Gemüt mit seinem Hangen und Sehnen schafft uns stetig Leid. Wenn die Einstellung, dass das Wechselhafte, das Vergängliche nicht unser wahres Wesen sein kann, weil es uns an eine Unheilssituation gefesselt hält und das behindert, das in uns zur Freiheit zu kommen sucht, mehr und mehr den ganzen Menschen erfasst, dann ist das ein entscheidender Durchbruch auf dem Stufenweg zum Heil. Damit ist auch eine folgereiche Auflockerung unserer Vereingenommenheit und Vorurteile erreicht. Wenn ich erkenne, wie sehr sie mich selber beengen und kleinlich in den Maßstäben machen, die ich setze, werde ich dessen auch mitfühlend bei anderen gewahr und sehe damit auch ihre Last. Ungeahnte Möglichkeiten sind in mir selbst vorhanden, so muss ich entdecken, im eigenen Innern allein liegt das Heil. Religiöse Zeremonien und Gebräuche haben allenfalls eine Bedeutung durch die Andacht, die sie vermitteln. Die eigene Erfahrung des Freiwerdens lässt den Zweifel schwinden, weil er nicht mehr von der Fessel der Zweifelsucht genährt wird. Unmittelbar wird hierbei erlebt, dass man auf dem Pfade sich befindet, der frei und leicht werden lässt. Das ist also der rechte Weg zum Heile. Mir wird das immer gewisser. Ich sehe deutlich, wenn die Hemmungen sich mir in den Weg stellen wollen und ich fürchte nicht mehr, dass sie mir den Weg versperren. So deutlich würde die wirkliche Lage erkannt. Auf einem Berge stehe ich und erkenne, wie alle Wege doch schließlich hierher führten. Das bringt mir Energie für den weiteren Weg. Geschmeidig ist geworden das Geistleibliche der gegenwärtigen Persönlichkeit. Ich kann das Fahrzeug steuern, dass es mich wegführt aus Dumpfheit und Finsternis und mich in Freiheit und Helligkeit geleitet. Auf diese Weise durchströmt mich Kraft. So im ganzen Gemüt erfasst, erfüllt mich stille Heiterkeit. Wenn das Gemüt von solcher innerer Freude erfüllt ist, dann bleibt kein Teilchen des Ganzen ungesättigt. Dann verwirrt einen immer weniger die Welt mit ihren Reizen und das wirklichkeitsgemäße Sehen vermindert jede Abneigung. Die Fesseln können keine niederzerrende Wirkung mehr ausüben und damit in die Abgründe des Daseins führen. Es bleiben dann freilich noch die feineren Fesseln, die vorübergehend noch an den Kreislauf des Werdens binden. Das Begehren nach hohen und höchsten Daseinsformen, ein Rest von Dinkel, von Zerstreutheit und ein gewisses Nichtwissen. Loslösung ist aber auch hier die wachsende Tendenz. Die stille Heiterkeit ist himmlischer Art. Sie schafft Wahlverwandtschaft mit entsprechenden Wesen. Das erweist sie als sehr hilfreich. Jeder kann das still für sich erfahren. Es ist wohl das der Unterschied zu vielen anders eingestellten religiösen Menschen, dass sie meinen, ohne eigene Läuterung solche Hilfe zu gewinnen. Die stille Heiterkeit des reinen Gemütes räumt die trennende Mauer zur Einflusssphäre höherer Wesen weg. Er erfährt, dass ihm hier Weisungen und Hilfe zukommen. Es liegt an jedem selbst, diese Erfahrungen zu machen. Beim Erleben innerer Freude verlieren persönliche Belange immer mehr an Wichtigkeit. Es mag ja sein, dass sogar diese Lehre, dass es allein auf die Gnade ankomme, dass die auch eine sehr nachteilige Wirkung hat. Denn der Mensch, wie gesagt, liegt meist sehr beeinflusst von den Hemmungen und von den seinen niederzerrenden Neigungen. Und wenn er dann in der Meinung ist, dass ja er ein schwacher, elender Mensch ist, der an sich nicht viel vermag und dass es ganz auf die Gnade ankomme, dann versäumt er eigenes Handeln. Und während in der Buddha-Lehre ja auch tatsächlich wir uns aktuell werden können, Heeres werden, ein Fluidum von größeren, besseren Geistern und so weiter. Aber wir müssen dann eben von uns aus auch die nötige Wahlverwandtschaft schaffen, durch unser ganzes Verhalten, durch unser ganzes sittliches Verhalten müssen wir, wenn wir Verwandtschaft mit den gewöhnlichsten Menschen bloß haben, da wird uns auch kaum ein hehres Wesen irgendetwas zuflüstern können. Also dann ist es kommt auf uns selber an, nach der Buddha-Lehre, wohin wir Wahlverwandtschaft haben und welche Wahlverwandtschaft wir pflegen. Da auf uns kommt es an. Das ist das Wichtige, das muss man einsehen. Und aber die bloße Gnadenlehre, die Sola Fides Lehre, dass nur der Glaube helfe, die ja besonders eben auch durch Augustinus und durch Luther so hochkam, hat auch eine sehr nachteilige Wirkung gehabt, indem sie eben letzten Endes gerade weithin auch das menschliche eigene Streben ausschaltete oder nicht so wichtig machte. Denn ich bin ja sowieso ein armseliger Mensch. Und es ist ja jetzt auch letzten Endes auch in der bekennenden Kirche, die durch Karl Barth in Basel beeinflusst war, ist ja das auch so rausgekommen, dass wir ja als Mensch überhaupt nichts machen können. Dass wir völlig der Willkür Gottes obliegen. Will er uns helfen, dann hilft er uns. Will er uns nicht helfen, dann nutzt uns unser eigenes Streben überhaupt nichts. Das ist auch bei Calvin ganz deutlich so. Also das ist schon eine Lehre, die sehr verderblich ist und die gerade die Buddha-Lehre ablehnt. Denn wir müssen selber arbeiten, wir müssen selber die Wahlverwandtschaft schaffen, die uns, wir müssen sie auch hier schon schaffen auf dieser Welt, denn wir kommen ja auch mit den Leuten zusammen, mit denen wir wahlverwandt sind. Wenn ich mich hier in Ihrem Kreise sehe, dann weiß ich auch, da ist eine gewisse Wahlverwandtschaft da. Ich könnte ja auch, wenn ich mich gehen lasse, könnte ich ja auch in irgendeiner Kneipe sitzen und da mit irgendwelchen Schnaps trinken. Das kenne ich ja auch. Also wenn ich mich gehen lasse, da ist eben auch die Wahlverwandtschaft durchgebrochen und dann da. Und so kommt es eben doch auf mich selber an, welche Wahlverwandtschaft ich anstrebe, welche Wahlverwandtschaft ich schaffe. Es liegt an jedem selbst, diese Erfahrungen zu machen. Bei meinem Leben innerer Freude verlieren persönliche Belange immer mehr an Wichtigkeit. Das ist natürlich auf dem hehren Wege. Diese stille Heiterkeit erweckt auch den inneren Führer und seine Weisungen werden gehört und befolgt. Der stillheitere, innerlich Freudige erst merkt, dass unerschöpflich die Hilfsmittel sind, die ihn auf dem Wege des Loslassens fördern. Wir bleiben nie ohne Begegnungen der mannigfachsten Art. Zunehmender Weisheit aber ist es deutlich genug, dass es an uns liegt, was wir aus ihnen machen. Es werden dann die rechten Begegnungen, wobei festgestellt werden kann, wie alles zu hinweisen wird und die Richtigkeit des Pfades der Befreiung des Loslassens bestätigt. Das führt zur Gelassenheit. Die Vernunft sieht ein, dass eine große Gefahr der am besten übersteht, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ruhiges Überlegen allein führt dazu, sich darüber klar zu werden, wie man eine Schwierigkeit überwindet. Das ist natürlich unbestreitbar richtig. Hier spielt das Überlegen eine wichtige Rolle, wobei allerdings auch die entsprechenden Charaktere ein starkes Mitspracherecht haben. In der Gelassenheit aber, von der wir sprechen, ist diese Haltung unmittelbar da. Sie braucht nicht erst zusammenkonstruiert zu werden. Damit hält die wirkliche Gelassenheit schon von vornherein das Banner des Sieges in der Hand. Auch das schon eine die Auswirkung einer inneren Einheit, eines wahren Erwachens in dieser Welt der Zerrissenheit. Vereint ist mit ihr stille Heiterkeit und innere Freude mit ihrer Glückseligkeit. Es gibt das eine Sicherheit, die über aller Sicherheit ist. Damit erst erlangen wir den wahren Stützpunkt, damit haben wir die Mitte gefunden, die von so vielen gesucht und nie gefunden wird, obwohl ihnen nichts näher ist als gerade das. Es ist ja eigentlich in unserem eigenen Innern da und ganz nahe uns. Aber das Beilegungshafte, das nach außen zerrende, das dauernd Angeregte, das spielt die Obergeige. Das spielt die Obergeige. Wenn wir diese Mitte gefunden haben, dann haben wir erst den wahren Stützpunkt erlangt, der von so vielen gesucht und nie gefunden wird, obwohl ihnen nichts näher ist als gerade das. Erst dann sind wir imstande, unter dem Anhauch der ewigen Harmonie des Nirvana auch in der Welt Einigung zu fördern, wo diese sich überhaupt fördern lässt. Selbst wenn sich die Fesseln gelockert haben, die fünf Hemmungen, damit mehr und mehr ihren sterbenden Charakter verlieren, so bleibt mir doch in dieser Geistleiblichkeit der Persönlichkeit noch ein uraltes Erbe als Frucht des Karma. Wir haben ja jetzt gerade in dieser Anthologie, die unsere Schwester Christine zusammengestellt hat, haben wir ja gerade dieses Problem von den verschiedensten Seiten her beleuchtet gefunden im Jana, in den Janas. Wer die Janas liest, wird ja das wissen. So erlebe ich immer wieder und wieder Wandelbarkeit und Hinfälligkeit. Und meistens wird es ganz anders, als ich es mir wünsche. Und was sehe ich anderweit? Auch zumeist nur Unbeständigkeit, drohende Gefahren und was bringen die Sensationsnachrichten, nach denen die meisten so gieren, sie schreien Morde und Überfälle und Geiselnahmen aus und was sonst noch des Üblen mehr ist. Und dann wundert man sich, wenn ein Weltenkenner die gegebene Situation mit den Worten kennzeichnet, das Elend überwiegt. Der heilige Gleichmut schätzt die Welt weder besser noch schlechter ein, wie sie nun eben ist. Und so heißt es tatsächlich, Ati Hinam, Ati Panitam, Ati Simasa Sanyagatasa Uttarim Nisaran Antipachanati. Also, es gibt Gemeines, es gibt Erhabenes und es gibt eine Entrinnung in das Jenseits des Wahrnehmungsbereiches. Heiliger Gleichmut nimmt alles, was auf uns zukommt, unter dem Blickpunkt an, dass es uns nur noch zur Belehrung dienen kann. So, liebe Freunde, jetzt werden wir eine kurze Puja feiern und dann mal eine halbe Stunde still bei uns bleiben.